Hallo und herzlich willkommen zu Richtig Steuern, der Podcast, der euch österreichisches Steuerrecht leicht verständlich näher bringt. Wir haben uns ja in den letzten Wochen recht viel mit den Rechtsformen beschäftigt und es gibt noch viele andere Rechtsformen, wie zum Beispiel die Genossenschaft oder jetzt neu die flexible Kapitalgesellschaft. Die gibt es erst seit 2023 und die soll vor allem Startups international wettbewerbsfähiger machen. Aber es bleibt eben noch abzuwarten, welchen Stellenwert sie in Österreich dann tatsächlich einnehmen wird. Eventuell gibt es dann später eine extra Folge dazu. Aber wir haben uns jetzt einfach mal auf die gängigsten und wichtigsten Rechtsformen fokussiert. Man kann die Rechtsformen auch mixen, wie zum Beispiel die GmbH und Co. KG. Und hier tritt anstelle des vollhaftenden Komplementärs die GmbH, also de facto ist die Haftung aller Gesellschafter beschränkt.
Und Daniela, wie entscheide ich jetzt, welche Rechtsform für mich die richtige ist?
Also, wie in den Folgen davor schon erwähnt, muss ich natürlich am Anfang mal schauen, was ist meine Unternehmensidee und was sind meine mittel- bzw. langfristigen Pläne, also wie schauen die nächsten 2 bis 5 Jahre aus? Möchte ich das Unternehmen alleine oder zusammen mit anderen aufbauen? Wie ist die Finanzierung geplant? Brauche ich dazu Kredite oder mache ich das über das Kapital anderer Gesellschafter? Im Groben ist die Entscheidung, wenn ich alleine gründen möchte, kann ich ein Einzelunternehmen oder eine GmbH gründen. Und wenn ich zumindest zu zweit bin, dann kann ich die Personengesellschaft oder die GmbH in Betracht ziehen. Prinzipiell bei manchen Geschäftsmodellen bzw. Branchen empfehle ich in erster Linie Rechtsformen, bei der die Haftung beschränkt ist, also zum Beispiel die GmbH. Darunter fällt zum Beispiel die Baubranche oder die Lebensmittelindustrie, da es hier schon sehr schnell zu Haftungsfällen kommen kann. Und wenn eine Unternehmensidee kein großes Haftungsrisiko und geringe Startkosten hat, beziehungsweise das Unternehmen zunächst eher kleinere Gewinne hat, würde ich dann eher ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft empfehlen.
Okay, aber warum? Wo liegt denn eigentlich der Nachteil einer GmbH?
Also der Nachteil der GmbH liegt hier eindeutig in den höheren Kosten der Gründung mit dem Mindeststammkapital. Da muss ich ja von den 10.000 Euro mindestens 5.000 einbezahlen. Und auch bei den laufenden Kosten. Also ich muss eine Bilanz erstellen, ich habe eine doppelte Buchhaltung, ich muss den Jahresabschluss beim Firmenbuch einreichen. Und außerdem dauert die Gründung einer GmbH im Normalfall länger als ein Einzelunternehmen. Und wenn ich nach ein paar Jahren merken sollte, dass meine Geschäftsidee doch nicht so viel Gewinn bringt, ist die Liquidation, also das Schließen der GmbH, wesentlich komplizierter, zeitintensiv und damit auch kostenintensiver.
Alles klar. Und in welchem Szenario wäre eine GmbH jetzt vorteilhafter als ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft?
Wenn ich hohe Investitionen tätigen muss, ist oftmals die GmbH die bessere Variante. Einerseits, weil ich die Haftung reduziere, wenn ein Kredit nicht getilgt werden kann. Aber Achtung, oftmals muss hier der Geschäftsführer oder der Gesellschafter mit unterzeichnen und damit wird die Haftung nicht nur auf die GmbH beschränkt, sondern auch dann auf die jeweilige Person, die mit unterzeichnet. Und andererseits kann ich, wenn die Gewinne hoch genug sind, in der GmbH viel schneller Geld ansparen bzw. Kredite tilgen.
Okay, das ist jetzt im ersten Moment, klingt das ein bisschen unverständlich. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie genau das funktioniert?
Als Einzelunternehmer und auch in der Personengesellschaft sind die Gewinne sofort zur Gänze zu besteuern. Also Ende des Jahres mit der Steuererklärung. Unabhängig davon, ob die Gewinne entnommen werden oder nicht. Also es ist egal, ob ich das Geld am Firmenkonto lasse oder eben auf mein Privatkonto überweise. Ich muss für den Gewinn Steuern zahlen. Und zwar mittels dem Stufentarif, den wir in der Einkommensteuer bzw. in der Lohnsteuer anwenden. In der GmbH muss ich auf die Gewinne zunächst nur 23% Körperschaftssteuer zahlen. Und erst, wenn ich an den Gesellschafter auszahle, also ausschütte, noch 27,5% Kapitalertragssteuer. Also solange das Geld am Konto der GmbH bleibt und nicht ausbezahlt wird, habe ich nur eine Steuerlast von 23%.
Okay, das waren jetzt sehr viele Steuern und sehr viele Zahlen. Kannst du das vielleicht an einem einfachen Beispiel erklären?
Ich versuch's. Also, vorab prinzipiell. Weil da habe ich einfach schon öfter in Gesprächen Fragen dazu bekommen und es ist fürs Verständnis von dem Beispiel sehr wichtig. Die Tilgung des Kredites, also die Zahlung der Kreditrate, ist keine Ausgabe, weder bei einer GmbH noch bei einem Einzelunternehmer. sondern nur die anteiligen Zinsen sind eine Betriebsausgabe. Der Hintergrund dazu ist, ich kaufe ja mit dem Kredit zum Beispiel eine Maschine und dann habe ich ja von der Maschine die Abschreibung als Ausgabe schon drinnen. Deshalb wäre es dann doppelt, wenn ich die Zahlung der Kreditrate auch nochmal als Ausgabe drinnen hätte. Also prinzipiell habe ich als Ausgabe nur die Zinsen drinnen. Nun zu dem Beispiel. Das Beispiel prinzipiell ist es sehr vereinfacht und es werden nicht alle Parameter berücksichtigt, aber es soll einfach mal den Unterschied aufzeigen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe als Einzelunternehmer 100.000 Gewinn, dann zahle ich mittels dem Stufentarif ca. 35.000 Euro Steuern. Mir bleiben also 65.000 Euro übrig, um meinen Kredit zu tilgen, also die Kreditraten zu zahlen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 100.000 Euro Gewinn in der GmbH und wenn ich keinen Gewinn entnehme, also keine Ausschüttung habe, dann zahle ich im ersten Schritt nur 23% Körperschaftssteuer. Also habe ich hier 23.000 Euro Steuern, die ich zahle und mir bleiben 77.000 Euro übrig, um meinen Kredit zu tilgen. Also ich kann den Kredit viel schneller zurückzahlen oder mit meinen Gewinnen nach Steuern viel schneller neue Investitionen tätigen, wenn ich diesen Bilanzgewinn eben anspare. Und erst wenn ich den Gewinn an die Gesellschaft ausschütte, dann muss ich 27,5% Kapitalertragssteuer zahlen.
Okay, alles klar. Das ist wirklich ein interessanter Punkt und das hätte ich jetzt so gar nicht gewusst oder bedacht.
Dafür gibt es ja mich.
Also jetzt ganz blöd gefragt, in welcher Rechtsform zahle ich denn jetzt weniger Steuern?
Ja, das ist immer die Frage, die jeder Klient stellt. Also es lässt sich leider pauschal nicht beantworten. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass bei kleinen Gewinnen die Steuerbelastung höher in der GmbH ist als bei einem Einzelunternehmer oder halt eben bei einer Personengesellschaft. Wenn ich mir eben vorstelle, ich habe 23% Körperschaftssteuer und 27,5% Kapitalertragssteuer auf den ausgeschütteten Gewinn nach Steuern in der GmbH, komme ich eben auf eine Gesamtbelastung von 44,2%. Wenn man sich dazu dann im Gegenzug anschaut, den Stufentarif der Einkommensteuer, dann habe ich erst ab etwas über 66.600 Euro mehr als 40% Grenzsteuersatz. Das heißt, alles unter 66.000 Gewinn bin ich schon mal im Grenzsteuersatz unter diesen 44% Steuerbelastung, die ich in der GmbH hätte. Also alles darunter macht auf jeden Fall rein steuerlich gesehen Sinn, ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft zu gründen. Alles darüber müsste man eben sich dann eine genaue Grenzbetrachtung, eine genaue Berechnung anschauen, ob in dem Fall dann die GmbH oder das Einzelunternehmen günstiger ist. Aber pauschal unter 66.000 kann ich immer davon ausgehen, dass das Einzelunternehmen steuerlich günstiger ist.
Okay, also nur um es nochmal für mich verständlich zu machen. Bei einer GmbH habe ich unabhängig von der Gewinnsumme, die ich habe, immer die 23% Körperschaftssteuer und immer die 27,5% Kapitalertragssteuer?
Genau.
Alles klar.
Und eben in der Einkommensteuer, also als Einzelunternehmer oder Personengesellschaft, habe ich eben diesen Stufentarif, der eben besagt, okay, die ersten 13.000 habe ich ja gar keinen, also habe ich 0% Steuer, dann habe ich 20, 30, 40, 48% und so weiter. Und so kann man sich eben anschauen, ab wann diese Steuerlast eben in einer GmbH höher wäre als Einzelunternehmen.
Gut, ändert sich jetzt an der Überlegung was, wenn ich mich neben einem Angestelltenverhältnis selbstständig machen will?
Ja, also viele wollen ja zumindest vorerst neben einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit starten und ich finde das auch immer eine sehr gute Herangehensweise, weil man sich einfach langsam reinfinden kann und man erspart sich auf jeden Fall ein paar schlaflose Nächte, da ich ja durch dieses Gehalt zumindest schon ein bisschen abgesichert bin. Das bedeutet aber auch, dass ich ja bereits im Angestelltenverhältnis pflichtversichert bin. Also ich benötige gerade am Anfang, wo doch jeder Cent noch zählt, nicht zwingend eine Versicherung in der SVS. Und wenn ich voraussichtlich unter einem Nettoumsatz von 35.000 Euro und einem Gewinn von 6.221 Euro pro Jahr liege, kann ich mich aus der Pflichtversicherung in der SVS ausnehmen lassen. Achtung, diese Möglichkeit gibt es nur für Einzelunternehmer. Das heißt, wenn ich bei einer OG, die Kammermitglied bei der WKO ist, also ein Gewerbe angemeldet hat, Gesellschafter bin, dann bin ich automatisch auch in der SVS pflichtversichert. Selbst wenn ich unter dem Gewinn von 6.221 Euro bin. Und kleine Side-Info dazu, wenn ich schon im Angestelltenverhältnis versichert bin, bin ich in der SVS zwar auch pflichtversichert als Gesellschafter einer OG, aber es gelten hier dann nicht die Mindestbeiträge, sondern es wird von Anfang an vom Gewinn prozentuell die SVS vorgeschrieben. Also ich habe dann nicht einfach, auch wenn ich nur 5.000 Euro Gewinn habe, die 150 Euro Mindestbeitrag in der SVS monatlich, sondern es wird vom Gewinn 27, also es sind ungefähr 27% und die Unfallversicherung vorgeschrieben.
Okay, alles klar. Das heißt, in dem Fall wäre ich dann eventuell, je nachdem, wie gering mein Gewinn ist, auch günstiger als dieser Mindestbeitrag.
Genau, genau. Das ist eben der springende Punkt. Also es ist jetzt nicht ganz so nachteilig, aber man könnte sich diese SVS-Pflichtversicherung sparen.
Und kannst du da aus deinem Repertoire, wenn du das schon sagst, einen Tipp mitgeben, wie man diese Pflichtversicherung vielleicht ein bisschen umgehen kann?
Ja, es gibt ein kleines Schlupfloch, das ich euch jetzt verrate, beziehungsweise eine Möglichkeit, wenn ich eine Unternehmensidee zu zweit machen möchte und eben gerade am Anfang einen geringen Gewinn habe. Aber ich empfehle prinzipiell diese Variante nur, wenn ich schon krankenversichert bin. Das heißt, entweder Student bin und noch bei den Eltern mitversichert bin oder eben ein Angestelltenverhältnis und daraus eine Pflichtversicherung habe. Es gibt die sogenannte Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die haben wir absichtlich nicht extra behandelt, weil ich die auch sonst nie empfehle. Und bitte lasst euch da, wenn ihr das machen wollt, trotzdem noch vorher beraten, auch von einem Juristen. Bei der GESBR, die ist nämlich so, die hat sonst eher nur eine Auffangfunktion. Also die ist eher so ein Hoppala, wenn zwei Leute zusammenarbeiten, sich aber nie Gedanken darüber gemacht haben, eine OG oder eine KG zu gründen, dann ist es eine GESBR. Und die ist nicht rechtsfähig. Also die hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Das bedeutet zum Beispiel, im Grundbuch oder im Markenregister wird dann nicht die GESBR eingetragen, sondern die Gesellschafter. Aber da die GESBR eben keine eigene Rechtspersönlichkeit hat, werden die Gesellschafter in der SVS quasi dem Einzelunternehmer gleichgestellt. Und somit muss ich in dieser Variante keine Pflichtversicherung zahlen, wenn ich unter der SVS-Versicherungsgrenze liege. Also das ist die einzige Variante, wo ich zu zweit eine Gesellschaft haben kann, ohne dass ich automatisch pflichtversichert bin.
Alles klar. Und wenn ich jetzt mit einem Angestelltenverhältnis mich selbstständig mache, ist da eine GmbH in dieser Konstellation eine Option oder ist das doch eher steuerlich nachteilig?
Je nach Verdiensthöhe im Angestelltenverhältnis kann eine GmbH sogar schon mit niedrigeren Gewinnen sinnvoll sein. Also je mehr ich bereits unselbstständig dazu verdiene, also im Angestelltenverhältnis und die niedrigen Steuerstufen schon voll ausschöpfe, also die wir uns vorher angeschaut haben, und ich da einfach schon die 0%, die 20%, 30% und 40% da voll im Angestelltenverhältnis ausschöpfe, desto weniger Gewinn wird in der GmbH benötigt, um steuerlich vorteilhaft zu sein.
Alles klar. Und wenn wir jetzt wieder zur Personengesellschaft wandern, würdest du da eher nur eine OG empfehlen als eine KG?
Also die KG ist prinzipiell ein sehr gutes Instrument, bei der man Rechte und Pflichten unterschiedlich gestalten kann. Also ich habe die Kommanditisten und die Komplementäre und die Kommanditisten haben hier dann eher nur die Rolle des Geldgebers und die Komplementäre, die ja auch unbeschränkt haften, die kümmern sich um die Geschäftsführung und die Vertretung nach außen. Also ich finde das immer eine sehr gute Variante, wenn mehr Leute eine Geschäftsidee haben, das gemeinsam auch auf die Beine stellen wollen, aber halt nicht alle die gleichen Rechte und Pflichten haben wollen. Und dann kann ich das eben teilen in Geldgeber und die, die eben quasi die Geschäftsführung innehaben. Und diese Trennung kann ich aber auch in der GmbH machen. Es müssen ja eben nicht alle, beziehungsweise prinzipiell muss gar kein Gesellschafter mitarbeiten. Es können die Gesellschafter und der Geschäftsführer komplett getrennt voneinander sein. Und der Gesellschafter hat hier eben dann die Funktion des Geldgebers und die Mitarbeit der Geschäftsführung kann ich davon komplett trennen.
Alles klar. Also das waren jetzt wirklich extrem hilfreiche Tipps und Gedankenanstöße. Was ist denn jetzt das Fazit von dem Ganzen?
Also es gibt immer noch viele andere individuelle Entscheidungsgrundlagen, zum Beispiel manchmal auch das Berufsrecht, aber das würde einfach zu sehr ausarten und du hast mir verboten, dass ich so lange drüber rede. Die Wahl der Rechtsform ist also wirklich immer sehr individuell zu treffen und es gibt hier keine Pauschalantworten. Manchmal entscheidet man sich trotzdem für eine GmbH, um die Haftung zu minimieren, obwohl ich anfangs vielleicht mit einer höheren Steuerlast rechnen muss. Man muss halt wirklich auch die Entscheidung treffen, die einen nachts auch halbwegs gut schlafen lässt. Ist am Anfang immer schwierig, aber manchmal fühlt man sich mit einer Variante einfach wohler. Und es kommt im Groben darauf an, mit welchem Gewinn ich rechne, was mittelfristig und langfristig meine Pläne sind, ob ich meine Haftung minimieren möchte, ob ich eben hohe Investitionen habe und auch die SVS-Pflichtversicherung sollte ich in die Überlegungen mit einbeziehen. Aber egal, welche Entscheidung man trifft, sie ist nicht in Stein gemeißelt. Also sollten sich die Umstände grob ändern, kann man immer mit Hilfe einer Umgründung die Rechtsform auch wieder ändern.
Alles klar.
Ich hoffe, ich habe damit einen guten ersten Einblick über die Vor- und Nachteile der Rechtsformen gegeben und einfach auch mal ein paar Tipps und Gedankenanstöße mitgegeben. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, ihr könnt jederzeit über Social Media mit mir kommunizieren. Wir können gerne einen Termin ausmachen oder ihr schreibt einfach so eure Fragen rein.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann.